Herzlich willkommen bei Hosting the Hosts, einem IGH-Podcast für professionelle Gastgeberinnen und Gastgeber von und mit dem anderen Willi.
Die sechste Ausgabe führt uns nach ans Wasser, an die Limmat in Zürich. Ich habe hier früher Fischer-Zubehör, Stiefel und Wachsjacke gekauft. Heute bestellen die kundigen Damen und Herren hier Cocktails mit wahnsinnigen Namen. Bar am Wasser ist kein ruhiger Ort. Tische sind heiß begehrt. Kleinere und grössere Schlangen bilden sich immer wieder vor der Eingangstüre. Drinnen ist es dann umso gesitteter, modern, plüschig, elegant, detailreich und liebevoll gestaltet. Im Zentrum stehen die unvergleichbaren Cocktailkreationen vom Chef, von Dirk Hani und von seinem sehr motivierten Team. Dirk, für einmal sage ich zu dir herzlich willkommen. Du bist Barkeeper à fond, aber vor allem bist du ein aufmerksamer Gastgeber und genau das geht ja in unserem Podcast. Welchen Schweizer Schriftsteller liest du am liebsten?
Schweizer Schriftsteller habe ich in dem Sinne keinen Lieblings. Ich glaube, wenn man einen Schriftsteller darf, dann muss es der Peter Roth sein mit seinen Büchern. Das ist der, den ich jetzt am ehesten lesen würde, wenn ich jetzt einen Schweizer Schriftsteller, wenn man ihn so nennen dürfte, würde ich glaube ihn aussuchen.
Das sind Cocktailbücher, also da geht es um dein Fachgebiet. Ich möchte aber vorher mich an Max Frisch halten. Ich habe den Fragebogen wie immer dabei und du sagst mir einfach eine Zahl zwischen 7 und 93 und das machen wir dreimal und ich stelle dir eine kleine Frage.
Jetzt machen wir 16.
Es geht um Ehe.
Da bin ich gut drin.
Hätten Sie der standesamtlichen oder der kirchlichen Formel für das Eheversprechen irgendetwas beizufügen?
Nein.
Bitte um genauen Text.
Oh. Du, ich habe vor 7 Jahren geheiratet. Ich weiß doch das nicht mehr, was ich müssen sagen. Ich glaube, standesamtliche hätte man es ein bisschen fröhlicher machen können und nicht so direkt. Also den Text hätte man dort ein bisschen festlicher gestalten und nicht einfach so runtergelesen. Das ist das, das ist so ein Affront an Standesamt Zürich, das könnte man ein bisschen fröhlicher machen und nicht einfach so vom Blatt ablesen.
Nächste Frage.
Machen wir das 83, mein Jahrgang.
Sammeln Sie auch Kunst?
Ja. Ja. Ja, sogar sehr gerne.
Nächste Frage.
Elfi.
Was fehlt Ihnen zum Glück?
Gar nicht. Ich bin, glaube ich, einer der glücklichsten Menschen auf Erden. Ich habe alles. Ich habe eine Frau, ich habe zwei gesunde Kinder, ich habe gute Freunde, ich habe meinen Traum verwirklichen mit dem barem Wasser. Ich brauche eigentlich nichts mehr, ich bin glücklich.
Dirk, nach der Eröffnung von deiner Bar am Wasser 2018 hast du mit einem Augenzwinkern gesagt, du wettest die erste Bar sein, die einen Michelin-Stern überkommt. Wie läuft es mit dem Griff nach diesen Stern?
Also, wir wissen ja, dass Baren nicht Michelin-Stern erzielen können. Deswegen ist es auch eine Vision. Oder eine Vision ist ja etwas, wo du dir irgendwo steckst, in eine weite Distanz, wo du weißt, du wirst es nie erreichen. Wir arbeiten aber so, als wäre es möglich. Oder mein Team, die sind so fixiert auf den tollen Service, auf die tollen Drinks, dass wir im Hinterkopf haben, es wäre möglich, einen Michelin-Stern zu bekommen. Klar gibt es jetzt in der Bar-Szene gibt es andere Bewertungen, World's 50 Best Bars, Mixology, Swiss Bar Awards und so weiter, wo wir unsere Sternli in Anführungszeichen können abräumen. Und dort haben wir ja schon den einen oder anderen Stern gewonnen. Von dem, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich denke, wenn Michelin sich mal entscheidet, hey, wir müssen Baren auch irgendwie einen Stern verleihen können, dann möchten wir gerne die sein, wo der erste Stern bekommt.
Verhalten sich dann Gäste auch so, verhalten, wie wenn sie in ein Sternenrestaurant würden? Oder bleibt eine Bar eben dann eine Bar?
Also wir sind eine Bar, das ist klar. Aber dadurch, durch unser Konzept Seated Only, haben wir schon einen ganz grossen Teil von Bargängern wie nicht ausgeschlossen, aber das Interesse für sie nicht geweckt. Weil die Bar ist ja eigentlich eines der ältesten Gewerbe, die es gibt. Das ist eigentlich ein Socializing, oder man geht in eine Bar, um andere Leute kennenlernen. Das möchten wir bei uns in der Bar eher nicht, weil in die Bar am Wasser kommt man, weil man ein Erlebnis will haben. Das Erlebnis kann sein, Cocktailshake, schöne Service, ein Champagnerglas einschenken. Du kommst wegen dem. Genauso wie wenn du zu einem Michelin-Stern-Restaurant gehst. Du gehst nicht zum schnell etwas essen in ein Michelin-Stern-Restaurant, sondern du suchst dir das Restaurant aus, weil du dort hin willst gehen, weil du den Küchenchef kennst oder sein Essen willst geniessen. Und nicht, weil du sagst, oh, ich tue jetzt einen Tisch reservieren und hoffentlich sitzt nebendran eine hübsche Dame oder ein hübscher Herr, mit dem ich dann nachher den Abend verbringen darf. Wir sind nicht so eine Bar. Und das tut uns unterscheiden. Und deswegen glaube ich, dass viele Gäste, nicht alle, weil viele kennen uns ja noch gar nicht, viele Gäste, die zu uns kommen, die wissen, dass es so ist und kommen mit dem Mindset auch schon zu uns. Am Anfang war es schwierig, die ersten, ich sage 8, 9, 10 Monate. Ist es sehr schwierig gewesen. Wir sind ja sehr kritisiert worden von unserem Konzept mit Seated Only. Man hat nicht einfach reinlaufen, sondern man hat eine Tür gehabt mit einer Kordel, man ist abgeholt worden, oder? Wie in einem Restaurant. Grüezi, schön sind Sie da, kommen Sie mit, ich habe gerne einen Tisch für Sie. Für die einen ist es natürlich so, wow, das ist wie New York, Paris, London, oder? Das ist die Barkultur, die man dort erlebt. Und halt der Schweizer ist sich da nicht gewöhnt und deswegen haben wir sehr viel müssen einstecken. Wir haben aber gesagt, wir bleiben unserer Linie treu. Wir führen das Konzept 2 Jahre so durch, wie wir das angepeilt haben. Das haben wir geschafft. Und die Feedbacks sind mittlerweile so positiv, dass wir einfach sagen, wir müssen gar nicht mehr daran ändern.
Und haben da Sachen geändert? Also gibt es Sachen, die wir wirklich jetzt verabschiedet haben?
Ja, ein Punkt, wo ich lang daran gehalten habe, war, wir haben wirklich wie ein Michelin-Stern-Restaurant funktionieren. Das heisst, die Getränke sind auf einem grossen Holzplateau gebracht worden. Oder? Wie immer zum zweiten gehst du an den Tisch, der eine tut dann vom Plateau wegnehmen und eindecken. Oder so wie man es kennt in dem Michelin-Stern-Restaurant. Wir haben relativ schnell gemerkt, dass mit diesen grossen Platten durch die Bar durchlaufen ist ein Schwachsinn, weil man hat keinen Platz. Und jetzt sind wir zurück auf schöne Aluminium-Trays, oder, wo jeder Mitarbeiter dann alleine kann gehen und Drinks platzieren und eindecken. Das ist eigentlich eine grosse Veränderung, die wir gemacht haben. Mein Team hat eigentlich die Entscheidung getroffen, weil ich habe mich immer dagegen gewehrt. Aber wir sind ja ein Team und jeder soll entscheiden. Und das ist mir extrem wichtig, dass wir im Gremium entscheiden. Auch bei zum Beispiel Champagner und Wein entscheide nicht ich als Chef, sondern das Team entscheidet. Wir machen den Blinddeckel und alle müssen dahinter stehen. Und wenn nur eine Person nicht hinter einem Produkt stehen kann, dann nehmen wir es nicht auf. Weil ich möchte, dass jeder hinter dem Produkt steht, das wir verkaufen.
Und dass die Personen auch die Produkte kennen, die sie verkaufen, oder? Wäre deine Bar nämlich eine normale Bar, dann würden ja draussen eigentlich auf der Straße würde sich so eine Traube bilden. Die Leute würden rumstehen und Aperol Spritz trinken. Und innen würden sie dann eben reihenweise vor der Bar warten, bis man etwas Teures, Schlechtes bestellen könnte. Warum hast denn du genau das Szenario nicht gewählt? Das wäre finanziell viel lukrativer an diesem Standort.
Wahrscheinlich wäre es lukrativer, aber ich sehe es über die Langzeit. Wir haben eine Bar mit innen dran, sagen jetzt mal, nicht Corona-Zeit 76 Sitzplätze. Jetzt haben wir über 20 weniger. Also das spüren wir schon, wenn wir nur drinnen offen haben. Wenn wir aber jeden Abend die Bar auf einem hohen Niveau können laufen lassen und jeden Abend die 76 Plätze können besetzen können, mache ich auf längere Zeit viel mehr Geld, als wenn ich jetzt nur Freitag, Samstag die Bar so voll habe, weil das in die Bar reinlaufen und stehen und Leute kennenlernen und Party und so weiter und so fort. Das ist etwas, wo wir in der Schweiz vor allem oder die Kultur eher auf den Freitag und auf den Samstag verschieben. Und unter der Woche ist es dann eher ruhig. Das heisst, du machst viel weniger Umsatz. Wir machen da zum Beispiel am Montag, Dienstag machen wir zum Teil fast die gleichen Umsätze wie jetzt am Freitag und am Samstag.
Cool.
Was natürlich extrem schön ist.
Wie machst du das? Wie findest du die Mitarbeiter, die das auch verstehen? Und wie behaltest du sie und wie förderst du sie?
Ich habe mir zum Glück einen Namen schon machen in der Widerbar. Jetzt sind wir schon sehr erfolgreich gewesen. Dort bin ich vielleicht noch ein anderer Chef gewesen als jetzt in der Bar Masse. Ich habe natürlich auch dazu gelernt, was soll man machen mit den Mitarbeitern, was nicht. Ich habe das natürlich auch ein bisschen ausprobiert. Ich habe aber einen Namen machen als sehr ehrgeizige Person. Mixology hat mich mal als Sensei der Barkultur betitelt. Weil ich habe die Barkultur so gelernt, ich habe ja in Frankreich gearbeitet lang und dort habe ich die Barkultur kennengelernt. Ich habe mich in einer Bar beworben, habe die Stelle bekommen, ich habe aber nicht hinter die Bar dürfen. Sondern ich bin dann zuerst mal ein paar Monate FNG gewesen. Oder? FNG ist kurz für, Entschuldigung, fucking new guy. Und ich habe sogar ein T-Shirt bekommen, wo FNG drauf gestanden ist. Und du bist mit dem T-Shirt im Saal rumgelaufen, hast Gläser zusammengesammelt, hast Gäste animiert und hast Schlägereien geschlichtet, wenn es eine gegeben hat. Wenn das WC mal dreckig war, dann hast du das müssen putzen. Und so habe ich gelernt. Ich habe vom Boden auf gelernt, Barkeeper zu sein. Wenn du dann mal das geschafft hast, dann bist du mal hinter der Bar als Barback. Das heisst, du bist die rechte und die linke Hand vom Bartender gewesen. Das heisst, du hast den Füllstand von jeder Flasche müssen immer auswendig kennenlernen. Wenn jetzt 2 Amaretto Sours gelaufen ist, hast du müssen wissen, dass der Barkeeper nur noch 1 Portion Amaretto in seiner Flasche drin hat und du hast mit dieser Flasche müssen dort stehen. Dass er eigentlich nur noch den Ausguss hat können ausnehmen können, auf die neue Flasche tun und weiterarbeiten können. Wenn du das dann geschafft hast, dann hast du deine Aufnahmeprüfung. Ja, dann hast du deine Prüfung müssen machen, oder? Das ist die schriftliche Prüfung. Dann hast du müssen ausgüssen auf Augenmaß bzw. auf Gefühlsmaß, oder? Ein Augenmaß, Gefühlsmaß hast du müssen ausschenken. Und wenn du das hast können, und die Barkeeper-Prüfung bestanden hast, dann hast du in der Bar dürfen als Barkeeper. Und so tue ich das in der Barmesser auch handhaben. Das heisst, wenn wir neue Mitarbeiter haben, wir haben jetzt gerade den Newcomer des Jahres 2019, der jetzt bei uns angefangen hat, Benjamin Hetze. Mega cooler Typ, ich mag ihn, wie er arbeiten tut. Aber er fängt bei uns im Office an. Er war der Newcomer des Jahres, also Topshot. Da habe ich gesagt, Benjamin, wenn du bei uns arbeiten willst, dann fängst du dort an, wo jeder andere Mitarbeiter von mir angefangen hat. Und du machst deinen Weg auf.
Was bist du am liebsten? Barkeeper, Erfinder, Unternehmer oder Gastgeber?
Gastgeber.
Hast du schon mal mit Verlaub irgendjemanden vor die Tür setzen
müssen? Ja, habe ich schon müssen. Es gibt natürlich Techniken, wie du das relativ schnell kannst beschlechten. In einer Truppe, oder du hast eine Truppe von 7, 8 Leuten, dann schnappst du dir halt den, der am wenigsten laut ist, der am wenigsten betrunken ist, in Anführungszeichen, nimmst ihn auf die Seite und sagst, schau, es ist so, eure Truppe ist ein bisschen laut, können wir schauen, dass man vielleicht irgendwo eine Lösung findet, und dann funktioniert das meistens. Oder oft ist das Problem, dass der Gastronom auf die Person losgeht, die am lautesten ist und die am meisten Terror macht. Und das ist ja falsch. Weil du gibst ihm nur noch Öl ins Feuer. Oder du gibst, dann wird er hässig. Und so. Vor allem, wenn Alkohol im Spiel ist, oder, dann wird es noch aggressiver und dann kann das noch relativ schnell in eine andere Richtung kippen. Wenn du aber auf die ruhigste Person losgehst, die sich vielleicht sogar schämt, dass die Truppe so laut ist, dann hast du einen ganz anderen Angriffspunkt, eine Angriffsfläche.
Was geht gar nicht bei einem Gast?
Unfreundlich zu sein. Also, es gibt immer noch das Bitten und das Fingerschnippen und das Pfeifen. Also da kenne ich dann gar nichts. Wenn mir eine Person abpfeift, dann gehe ich an den Tisch und sage, Julian, haben Sie den Hund gesehen?
Was geht nicht bei einem Barman?
Frech sein, unhöflich sein, nicht aufmerksam sein.
Was nervt dich, wenn du in einer Bar bist, als Gast?
Oh, mit mir in einer Bar sein ist das Schlimmste.
Kannst du nicht entspannen?
Ich kann nicht entspannen. Weil ich schaue natürlich immer, was kann ich besser machen oder was würde ich persönlich besser machen. Für mich ist Bar rein Psychologie. Vor dem Moment, wo du als Gast reinkommst, hast du den Mindset, ich laufe jetzt in eine Bar, ich will etwas trinken, ich will einen schönen Abend haben. Wenn du schon an der Tür nicht empfangen wirst, oder nicht erkannt wirst, oder nicht wahrgenommen wirst, wahrgenommen ist das richtige Wort, dann passt für mich schon die ganze Stimmung nicht. Weil es passiert alles im Unterbewusstsein. Du läufst in eine Bar, wirst nicht begrüßt, du fühlst dich nicht daheim. Dann kommst du vor, wie sieht die Lampe, wie hell sind die Lampen, was für Farben spielen noch das Thema, das ist auch wichtig, wie laut ist die Musik, was für Musik. Das sind alles so psychologische Spiele, die du mit dem Gast spielen kannst. Und das ist etwas, was mich extrem nervt, wenn ich in eine Bar reinlaufe, ich werde nicht wahrgenommen, ich suche mir meinen Platz und dann geht es vielleicht 5, 6, 7, 8 Minuten, bis jemand mal kommt. Und dann ist es meistens immer gerade so, grüezi, was möchten Sie trinken?
Ja. Also einfach, man ist nicht daheim, man ist nicht gastlich. Und wie sieht es denn mit der anderen Seite aus? Du bist ja oft auch als Bartender, auch vor allen Dingen in Bars, wo du viel Habitués hast, ein bisschen eine Art Psychologe, jemand, der zulässt. Also das gibt es natürlich auch, dass man am Tresen sitzt und dann die Leute einfach auch kennenlernt, die immer wieder kommen. Ich weiss, ihr seid da alle sehr diskret und erzählt nie wirklich, was wirklich abgeht. Aber es nimmt mich jetzt trotzdem Wunder.
Der Peter Roth würde das nie sagen.
Nein, der Peter Roth ist natürlich auch ein Koryphäe, alte Schule. Er ist Geheimnis. Sein Geheimnisbuch ist grösser als das von der Bank. Aber ich bin sicher, wenn der Peter Roth mal ein Buch würde schreiben, das würde unglaublich tolle Geschichten geben. Ich habe auch ganz viele tolle Geschichten dürfen erleben in der Bar. Über die werde ich auch nicht reden, weil gewisse Sachen sind halt einfach wirklich geheim. Eines meiner tollsten Objekte war, wo der Pierce Brosnan mal zu mir an Bar gekommen ist. Das kann ich öffentlich sagen, weil sie noch Journalisten dabei waren und die haben dann auch noch aufgenommen. Er ist zu mir an Bar gekommen, wegen dem Zürich Film Festival. Ich habe gefragt, Dirk, what shall I drink? Und dann habe ich gefunden, ich kann es mir einfach nicht gehen lassen. Er hat gesagt, Vodka Martini, shaken, not stirred. Er hat mich so lachen und gesagt, okay, machen wir einen, komm. Du hast so Freude als Bargeber, machen wir den. Er hat ihn dann getrunken, hat eine riesen Freude gehabt. Aber wir sind Psychologen auf der einen Seite. Wir hören so viele Sachen über Leute. Und ich denke, als Barkeeper oder allgemein als Gastronom ist es wichtig, die Sachen aufzunehmen, das Wichtigste rauszupicken und sich für den nächsten Besuch von dem Gast vorzubereiten. Mhm. Oder? Aber seine Probleme auf dem anderen Ohr wieder rauslassen, weil die interessieren dich nicht. Du hörst zu, er hat seine Packung schlechtes Gewissen oder Probleme hat er können abgeben an dich, du hast es dankend entgegengenommen und du tust es jetzt in eine Schublade und tust es weg. Oder, weil, wenn er in 2 Wochen kommt, ist das vielleicht alles schon vergessen gewesen. Und dann kannst du ihn nicht wieder auf das Problem ansprechen, weil er will es vielleicht auch oder hat es auch vergessen in dieser Zeit. Das ist extrem wichtig. Mhm.
Kommen wir vielleicht ein bisschen weg von den Gästen und gehen ein bisschen mehr in Richtung Spirituosentrends und Bargeschichte. Die Ginwelle, die hat vor Jahren auch die Schweiz geflutet. Was ist jetzt da in Sachen Spirituosen angesagt im Moment?
Im Moment ist Gin immer noch oben, leider. Sagen wir mal so. Anstatt dass jede Woche ein Gin rauskommt, sind es jetzt alle zwei Wochen. Jeder Gin-Hersteller behauptet, sein Gin sei der beste. Für mich gibt es keinen schlechten Gin. Gibt es einfach nicht. Es ist jeder Gin ist so gemacht, wie er ist, und der soll auch so schmecken, wie er ist. Jetzt ist einfach die Frage, ob du das Produkt aufnehmen willst, weil es marketingtechnisch cool aussieht, oder farblich, oder geschmacklich, das musst du entscheiden. Wo ich, lustigerweise, wo ich jetzt ein bisschen einen Trend gesehen habe, ist im Wodka-Bereich. Viele Leute fangen wieder an, Wodka zu trinken. Das hat aber mit so einem Generationenwechsel zu tun. Oder? In den 90er Jahren hat man Wodka getrunken. Dann sind 2000er Jahre gekommen und als 18-Jähriger willst du ja nicht das trinken, was deine Eltern getrunken haben. Und die haben Wodka getrunken in den 80er, 90er Jahren. Oder? Okay, ich gehe weg von Wodka, ich trinke etwas Cooles, dann nehme ich Gin. Und jetzt gibt es wieder so einen Generationenwechsel nach 20 Jahren. Oder? Jetzt sind wieder die Älteren, die Gin getrunken haben, und die Neuen sagen, nein, ich will kein Gin trinken, ich will etwas Cooles trinken. Und jetzt kommt man wieder zu dem Wodka-Trend. Also in Amerika hat das ja schon angefangen. Wo ich auch immer wieder darauf angesprochen werde, ist im Whisky-Bereich Bourbon und Rye. Das kommt auch immer wie mehr. Rum habe ich ein bisschen Angst, solange es keine genaue Gesetzgebung gibt, wie man Rum herzustellen hat, wird Rum auch nicht einen grossen Aufstieg machen. Jetzt hat man ja durchgegriffen mit dem Zuckergehalt, dass man endlich den Zuckergehalt auf die Flasche schreiben muss.
Für viele Grosse ist das ein Problem.
Natürlich, ein Riesenproblem. Ja. Viele Rums sind halt einfach gezuckert, oder? Ja. Die sind süßer, geschmeidiger gemacht worden mit dem Zucker. Das ist nicht illegal und es ist ja nicht falsch. Das darf man machen, aber jetzt wird es deklariert, das finde ich richtig. In der Filler-Geschichte hat es einen Riesensprung gegeben. Vor allem Tonics, oder? Vor 10, 15 Jahren hat es noch 4 Tonics gegeben oder 5 Tonics, jetzt gibt es mit 50 Tonic. Aber ein ganz spezifischer Trend, sehe ich im Moment nicht. Natürlich, Corona-Zeit hat das Ganze auch ein bisschen abbremst. Oder wir haben fast ein Jahr zu gehabt.
Die Leute sind die Leute haben die Hause shaken und so. Mich dunkt einfach, Cocktails, die richten sich so ein bisschen nach einem Gesundheitswahn. Absolut. Sie wären dünner, sie wären leichter und sie wären süßer. Also meine These...
Süß muss ich unterbrechen, weniger süß. Zucker wird...
Weniger süß.
Also Zucker komplett
also süß weg. Komplett weg. Im Gegenteil, ich empfinde sie eher als süßer werdend. Okay. Aber es stimmt natürlich, Gesundheitswahn ist weniger süß. Mhm. Aber meine These ist so, gewichtsbetonte, herbe Cocktails sind out. Stimmt das?
Nein, sind nicht out. Du hast einfach die Konsumenten, wo immer ihre Old Fashioned, ihre Manhattan und Rob Roy und Paperplane und so weiter trinken, oder? Das sind alles nur die alten Klassiker von früher. Die gibt es immer, es wird immer die Klassiker geben. Aber du hast es schon recht erraten. Der Trend, der Gesundheitstrend in der Bar ist der Trend sehr ähnlich wie im Restaurationsbereich, oder? Vegan, vegetarisch, Low Carb. In der Bar ist es Low Alcohol, oder? Oder fast kein Alkohol. Wenig Zucker, gesund. Und deswegen gibt es jetzt auch mega coole Sachen, die uns auf den Markt kommen, mit diesen nicht-alkoholischen Spirituosen-Alternativen. Ein Riesenboom. Oder mit Rebels zum Beispiel, wo ich jetzt auch darf dabei sein. Es ist etwas, wo extrem kommt. Und der Gast muss sich einfach bewusst sein, dass er wird nicht einfach Orangensaft, Cranberrysaft und Grenadine bekommen als Non-Alcoholic Cocktail, sondern er wird jetzt Spirituosen-Alternativen bekommen, mit denen man richtig geile Cocktails machen kann. Aber um diese Cocktails zu machen, brauchst du eben Zutaten, die auch von Hand gemacht worden sind, die auch destilliert worden sind. Dementsprechend sind sie auch ähnlich teuer wie eine normale Spirituose.
Hard Seltzer ist auch etwas, also Wasser mit Geschmack und Alkohol. Also, das ist der grösste Trend überhaupt aus Amerika, so wie ich dich kenne.
Aus Amerika.
Produzierst du im Keller längstens dein eigenes Hard Seltzer mit Zürichwasser?
Also Hard Seltzer ist zum Beispiel ein Skinny Bitch mit ein bisschen Sirup drin. Also nicht Sirup, aber Geschmack drin. Es ist ein Wodka-Soda und dann tust du noch ein bisschen Zitrus drin, dann hast du einen Himbeergeschmack drin oder irgendetwas. Ich finde es mega lustig, dass der Trend kommt. Ich glaube nicht, dass der Trend wird lange anhalten in der Schweiz. Ganz ehrlich, das ist meine persönliche Meinung. Es ist wie ein Smirnoff Eis. Oder die ganzen Alkopop-Geschichten, die gekommen sind.
Die auch durch Decke sind.
Die sind durch Decke, aber nachher sind sie komplett wieder eingebrochen. Mhm. Und das wird mit dem Hard Seltzer passieren. Ich glaube nicht, dass das einen grossen Gump wird machen. Sie tun ja no calories, kein Zucker. Mit dem werben sie, mit dem haben sie Erfolg. Aber ganz ehrlich, wer trinkt Wodka? Wie viele Leute trinken Wodka so, damit ein bisschen Geschmack? Sehr wenig. Also ich sehe es bei uns in der Bar. Es ist mehr Tonic-Geschichte oder das Ginger Ale oder Cola oder wenn so viel das gefragt wird. Tonic ist immer nur das. Ein Tonic hat 7 bis 12 Gramm Zucker. Ja. Und das sagt niemand etwas. So ein Gin Tonic ist kein Problem.
Ist aber komm, gehst du. Ist bitter.
Ja, klar. Deswegen gibt es Gurken, oder? Um die Wiedergeier. Aber da würde es nicht mehr darüber diskutieren.
Würde dich das nicht interessieren, in das Premix-Geschäft einsteigen? Oder wirst du da manchmal reingezogen, dass Leute dich fragen, du hast auch Tonics entwickelt? Eben Monaco ist ein Thema.
Genau, Monaco,
wo ich entwickelt habe. Spezifisches Tonic für Bar und Wasser etc.
Genau.
Würde dich das nicht reizen?
Nein. Also mit Rebels sind wir ja etwas am Machen, so RTD-mäßig. Ready to drink, aber das ist halt, es ist nicht Alkohol, es ist wie ein Softgetränk. Aber so ein Mix Alkohol mit einem Softgetränk oder Soda und in den Büchse abfüllen, nein. Das habe ich ja mal für eine Competition machen, für die Diageo World Class, im Weltfinale, oder, wo ich ja Achter geworden bin, ist das eine Kategorie gewesen, um eben eine Büchse zu kreieren mit einem Ready to drink Whisky Cocktail. Oder, dort ist es aber darum gegangen, eben die Büchse zu kreieren. Oder? Die Büchse steht oben, dem Schweizer Kreuz und am Zürichladen. Das ist die Büchse, die wir noch kreiert haben. Und dort, das war spannend gewesen. Aber es ist jetzt nicht etwas, wo mich jetzt fasziniert. Ich bin eher der, der einen Cocktail à la minute herstellen und dem Gast dann so schön präsentieren, anstelle von Büchse aufmachen und einschenken.
Also kein Rich Prosecco bei dir?
Nein.
Es gibt Champagner,
Nur Champagner.
Wie sieht es aus mit Kopieren?
Das soll auch so sein. Mhm. Für mich ist der grösste Stolz, wenn ein anderer Barkeeper mir am Abend um 10 Uhr anruft und sagt, schau, ich habe einen Gast da, der möchte gerne den Smoke on the Water trinken. Könntest du mir bitte sagen, was dort drin ist? Natürlich sage ich dir, was drin ist, weil mich füllt es mit Stolz, wenn jemand anders in einer anderen Bar meinen Cocktail bestellt.
Und deine Cocktails reisen?
Meine Cocktails reisen, also ich komme immer wieder mal ein Telefon über von Leuten, sogar letztens aus, wo war das, in Myanmar. Jemand in Myanmar hat mir angerufen und gesagt, du und ich, wir sitzen hier gerade im Sitz. Und da ist der Barchef, der hat mir jetzt gerade einen Cocktail gemacht und der hat gesagt, das sei von dir. Das fühlt mich natürlich mit Stolz, oder, wenn ich so etwas höre. Ich finde es so schade, wenn ich zum Beispiel in einer Bar bin und komme einen guten Drink über, dann würde ich gerne wissen, was drin ist. Dann frage ich den Barkeeper, hey, könntest du mir das Rezept verraten? Nein, ist Geheimnis. Dann muss ich sagen, ja, also, ich tue gerne meine Rezepte teilen. Ich tue auch gerne Gäste teilen, wenn mir ein Gast fragt, wo soll ich als nächstes hin? Dann kann ich dir gerade sagen, geht wieder Bar, geht Old Crow, geht Kronenhalle oder geht Tales Bar. Oder? Und wenn du noch nicht gespart bist, gehst du ins Igniff zum Philipp. Also ich tue gerne mein Wissen und mein Know-how und all das, was ich habe, tue ich eben gerne weitergeben, weil das ist ja ein Teil von Gastgeber sein.
Ein bekannter Master of Wine hat mir mal gesagt, Winzer, die über andere Winzer gut reden, sind gute Winzer. Also so ist es wahrscheinlich bei euch auch an der Bar, oder? Man findet eben Kollegen nur, wenn man selber eben auch offen ist und nicht nur in dem Haifischbecken rumschwimmt und sich bekriegt und so. Du hast erzählt, du hast an vielen internationalen Wettbewerben mitgemacht, das ganze Team, du kennst das Business, du hast für Pernod Ricard geschafft. Wie gewinnt man heute Mixology-Wettbewerb und wie wichtig sind sie?
Wettbewerb sind wichtig, wenn du mit deinem Award etwas draus machst. Ein Award ist wie ein Sprungbrett. Du kommst den Pokal über, du bist für ein, zwei Tage bekannt, alle Medien reden darüber, Zeitungen schreiben darüber, aber was ist in einer Woche? Und dann kommt eben deine Arbeit ins Spiel. Was machst du daraus aus dem Award? Oder wie kannst du das medial ausschlachten? Wie kannst du mit dem kommunizieren? Oder das ist extrem wichtig. Eben über die Awards, da kann man sich streiten, wie man die bekommt. Oder? Es gibt ja die berühmte World's 50 Best Bars. Für mich eine sehr renommierte Auszeichnung, wenn man die bekommt. Ich finde es sehr, sehr schade, hat noch keine Schweizer Bar die Auszeichnung bekommen, weil ich bin der Meinung, es gibt manche Schweizer Baren, die in diesen Top 50 dürfen sein. Auch in Deutschland gibt es ja mittlerweile, ich glaube, zwei Stück von diesen Abertausenden. Und dort ist halt immer so eine Frage, gell, sie versuchen es so fair wie möglich zu machen. Aber dass du es so fair wie möglich machst, musst du pro Land genau gleich viele Juroren haben, gleich viele Stimmen etc. etc. Das ist einfach grundsätzlich nicht möglich. Wie man so einen Award gewinnt, es ist immer ein Teil Sympathie dahinter. Oder? Du kannst der beste Barkeeper sein. Wenn du aber vorher, der Wettbewerb fängt ja dann an, also fängt Jahre bevor du teilnimmst, fängt der Wettbewerb an. Weil wenn du als Gastronom, egal jetzt, ob das in der Küche, im Service oder der Bar ist, wenn du als Gastronom nicht gern gesehen wirst, aus irgendwelchen Gründen, und dann an einer Competition mitmachst, kommt natürlich das Psychologische wie das Spiel vom Juror. Er kann so professionell sein, wie nur möglich. Aber wenn er dich irgendwie schlecht in Erinnerung hat, dann hast du einfach schon ein, zwei Minuspünktchen von Anfang an.
Du fängst bei, auch schon Juror
gewesen, ich bin auch so, ich bin auch selber Juror und ich muss mich immer selber an den Nase nehmen. Oder es gibt gewisse, vor allem in der Bar-Szene, gibt gewisse Leute, die ich mehr schätze als andere, weil sie mehr machen für die Gastronomie. Und da muss ich mir selber immer an den Nase nehmen und sagen, Dirk, nein, du darfst dieser Person jetzt nicht im Kopf 5 Punkte abziehen, weil du jetzt noch nie einen guten Draht zu dieser Person gehabt hast, oder? Dann musst du einfach sagen, nein, ich springe jetzt über meinen Schatten und die Person ist einfach der Beste gewesen. Und da bin ich, versuche ich so fair wie möglich zu sein. Aber eben, es ist immer Psychologie, die noch ein bisschen mitspielt und da muss man sich bewusst sein. Und wenn man so einen internationalen Wettbewerb will gewinnen, vor allem einen mit Auszeichnung, wo es eine Jury-Plattform gibt, eben World's 50 Best Restaurants, World's 50 Best Bars, Mixology, Swiss Bar Awards, musst du dich bekannt machen. Du musst eine offene Stimme haben. Du musst zeigen, wer du bist. Die können nicht einfach so, wie ein Michelin-Tester, der kommt nicht einfach so dich testen, sondern der hat von dir gehört, und dann kommt er dich testen.
Also die Arbeit fängt weit vor der Kreation an, vom eigentlichen Siegercocktail, von der eigentlichen Kompositionen nachher, wo genau. Du präsentierst. Wie lange investiert denn ihr, also ich weiss, dass du das mit dem Team zusammen entwickelst, wie lange entwickelt ihr denn für so einen Siegerdrink?
Das kommt ganz drauf an. Manchmal hat man den Siegerdrink innerhalb von einem Tag, manchmal hat man einen Siegerdrink innerhalb von 3 Wochen. Ja, es kommt wirklich darauf an. Ich kann das jetzt nicht sagen. Manchmal hast du Glück und du triffst es auf den Punkt und manchmal musst du hin und her und hin und gehst wieder zurück und dann fängst du wieder von vorne an. Also Diageo World Class Finale, das Weltfinale, da habe ich 3 Monate vorbereitet. Ich habe 8 Drinks müssen mitbringen und präsentieren in Holland und Schottland. Das war ja so eine Multi-Country-Competition. Und dort haben wir getestet, dort haben wir auch das Team an Bord gezogen und haben aufgeteilt und gesagt, ihr zwei sind für diese Challenge zuständig, ihr zwei sind für diese Challenge zuständig. Und zusammen haben wir dann etwas entwickelt. Weil nur mit einem Gaumen kannst du den Cocktail nicht perfekt kreieren, sondern du musst mehrere Gaumen haben, die dann mehrere Meinungen dazu geben. Und so entstehen dann die Sachen. Bei einem Cocktail oder bei einem Challenge, wo ich abgeflogen bin, noch nicht fertig gewesen. Den habe ich dann in Schottland noch fertig gemacht.
Was war denn gewesen? Was hat gefehlt?
Ich weiß es bis heute nicht, aber das ist wahrscheinlich der Grund, wieso ich dann nicht ins grosse Finale gekommen bin. Das ist die einzige Challenge, die mich bis zum Schluss mitgenommen hat. Es war sogar eben die Canned-Geschichte oder die Ready-to-Drink-Geschichte. Die ist nicht fertig gewesen. Wir mussten dann den Drink dort müssen fertig machen, dort sind sie dann auch in Büchse da geworden. Und ich habe ganz am Schluss noch das Rezept ein bisschen alterniert, weil ich gefunden habe, nein, das passt nicht. Und vielleicht ist es genau der Punkt, es ist um 2 Punkte. Habe ich das große Finale verpasst.
Das ist sehr, sehr wenig.
Das ist sehr wenig, aber es ist Wettbewerb. Und ja, dann hast du es halt nicht verpasst. Gerade ausschauen, es gibt immer wieder einen neuen Wettbewerb.
Wer erfindet eigentlich die Namen von all diesen Cocktails, die ihr erfindet?
Das ist immer lustig. Die Frage wird mir sehr oft gestellt, wie kommen die auf die Namen? Bei der Cocktailkreation ist es bei mir so, entweder ich habe einen Namen und ich kreiere den Cocktail, der zu dem Namen passt. Oder ich kriege einen Cocktail und suche dann den Namen, der zum Cocktail passt.
Das ist eben im Musiker. Entweder eine Melodie oder er hat schon
einen Text. Text, genau.
Und die Erfindung bleibt bei dir. Das heisst, wenn ich bei dir als Bar oder als FNG arbeite, dann ist alles, was ich, das geistige Eigentum, das ich da entwickle, gehört nachher in dir.
Nein, bei uns gehört es all. Da gehört, unsere Cocktails, unsere Rezepte gehören den Konsumenten. Wir geben jedes Rezept, geben wir Preis. Manchmal ist es halt schwierig, so ein Rezept nachzumachen, weil vielleicht brauchst du einen Rotationsverdampfer oder eine Zentrifuge oder ein Ultraschallgerät oder ein Paco-Jet, um die Zutaten herzustellen. Wir haben ja ein Labor unter dem Bahnwasser mit all diesen Geräten drin. Das heisst, wir können die coolsten, geilsten, geschmackhaftigsten Essenzen kreieren mit dem Rotationsverdampfer. Wir können infusieren, wir können zentrifugieren und Öl extrahieren von Zitrusschalen oder von grünem Gras. Das ist halt ein bisschen schwierig zum Nachmachen daheim, aber ich sage immer, die Cocktails, die wir kreieren, die gehören der Barkultur. Die sollen auch rausgetragen werden.
Müssen Cocktails eigentlich immer komplizierter werden, damit sie heute überhaupt noch auffallen?
Nein. Meine Devise ist immer, keep it simple and sexy.
Jetzt 3 schnelle Fragen. Welche sind deine 3 liebsten Zutaten?
Zitrus, Rum und Zucker.
Welche sind deine 3 liebsten Cocktails?
Mojito Old Fashioned und ein Glas Champagner.
Deine drei übelsten Cocktail-Bar-Erfahrungen?
Es hat mir einmal auf den Tresen gekörbelt. Ich glaube, einer der schlimmsten Abends war, wo man mal umgekippt ist. Aus dem Nichts raus. Toller Abend war und plötzlich hat einfach Augen zu und hinten runter. Und so viele schlimme Erfahrungen habe ich nicht gemacht in der Bar.
Also nur zwei. Wie wichtig ist Kenntnis eigentlich zu der Geschichte von Cocktails? Oder anders gesagt, muss ein Barkeeper, eine Barkeeperin so die Klassiker bei euch überhaupt kennen? Ich meine, wenn ich jetzt einen Star-Cocktail aus dem Jahr 1911 bestelle, komme ich denn da über?
Ja. Ja. Ganz ehrlich, ich muss auch ehrlich sein, ich müsste schnell googeln, dass ich die genaue Rezeptur habe. Vor allem Quantität. Also ich schätze jetzt mal, ich habe vielleicht 250 Cocktailrezepte auswendig. Und bei vielen muss ich dann die genauen Zutaten schnell im Internet nachschauen, dass du es wieder drin hast. Ich erwarte von meinen Mitarbeitern ein Grundwissen. Dass es gibt ja so die 90% Cocktail, die sehr oft bestellt werden, Klassiker. Dann gibt es die 10%, die sehr selten bestellt werden. Aber die 90% von den klassischen Cocktails, die sollte man wissen. Oder von Last Word, Paper Plane, Mojito, Cosmopolitan etc. Da sollte man das Rezept im FF können. Das ist mir extrem wichtig. Zu der Geschichte ist es immer gut, eine Anekdote zu haben zu jedem Cocktail. Wenn du das den Gästen erzählst, dann hast du sie gefangen. Oder es ist ein Erlebnis. Für mich ist Gastronomie ein Erlebnis. Du willst nicht einfach etwas trinken kommen, sondern du willst etwas erfahren. Du willst eine schöne Zeit haben. Und wenn du den Gast mit einer Geschichte kannst fesseln, dann hast du gewonnen.
Dann endet unser Gespräch da, wo es angefangen hat, nämlich beim Peter Roth, der die Geschichte zum Teil in seinen Büchern oder in seinem Buch geschrieben hat. Mhm. Und danke vielmals fürs Gespräch. Dir kann ich. Eine Frage habe ich noch. Bist du angekommen? Oder wie geht deine Reise jetzt weiter?
Ich bin noch nicht angekommen und ich will sein. Ich will noch weiter. Ich möchte noch mehr so geile Konzepte auf die Beine stellen mit barem Wasser. Gib mir noch ein paar Jahre und dann wird man nicht das letzte Mal von mir gehört haben.
Danke vielmals, dir Kani. Das war die 6. Episode vom IGEO Podcast. Merci fürs Zuhören. Für Fragen und Anregungen einfach Mail an hello@andrinwilli.com. Bis wir uns an der IGEO 2023 wieder sehen. Ja, das geht noch ein bisschen, aber wir freuen uns schon jetzt drauf. Bis dann sagen dir Kani und ich auf Wiederhören aus der Bar am Wasser und bis bald.
Dankeschön. Merci für die Zeit.
Das war der IGEO Podcast Hosting the Hosts gewesen. Von und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt's auf www.igeho.ch.